Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Der BVB hatte die großartige Chance, am vergangenen Wochenende die Unbesiegbaren zu zähmen, zu besiegen. Und was macht Edin Terzic? Er wechselt Duranville ein. Also nicht, dass ich den nicht für einen großartigen Perspektivspieler halten würde, aber in der Phase des Spiels den jungen Kerl einzuwechseln, das war schon echt ein ganz großer Fehler. Sage ich, behaupte ich, dabei bleibe ich auch. Ja, dann dieses Handspiel, dann der Freistoß, daraus resultierte dann noch mehr und am Ende stand es dann 1:1. Michael. So, und Mats Hummels war also sowas von bedient. Der hatte den Kaffee auf. Der hat gedacht, verdammte Axt. Er hat da wahrscheinlich weniger an die Punkte gedacht, um die es da geht im Kampf um die direkte Champions League Qualifikation, sondern vielmehr genau um dieses Thema. Verdammt ich nochmal. Wir hatten den Meister, wir hatten die Unbesiegten hier am Wickel und warum schmeißen wir das in die Tonne?
Ja. Und übrigens, du sagst den richtigen Namen, Mats Hummels.
Ja.
Du erinnerst dich an unsere ständigen WhatsApp hin- und Herschaltereien während des Spiels.
Ja. Ja.
Als ich einmal in ganz Großbuchstaben nur Hummels geschrieben habe, weil das war der einzige zu dem Zeitpunkt zu Gewinn des Spiels, wo du echt gemerkt hast, der hat's verstanden. Der weiß, auf was es ankommt. Der hat sich reingehauen, der hat da Situationen geklärt. Und der war so unter Strom, dass er nach dem Spiel sich ja noch fürchtet. Das ist ja ein besseres Zeichen, weißt du, um das zu dokumentieren. Gibt's ja nicht. Aber es war der Einzige. Dann kam noch Nico Schlotterberg, der hat wenigstens zwischendurch dann auch nochmal gezeigt, worum es geht, bei diesem Tumult. Ja, und dann kommt noch vielleicht ein bisschen Marcel Sabitzer. Und dann muss ich schon überlegen. Und die anderen, ich weiß gar nicht, was da los war. Also ich war, oder wie soll ich sagen, mein Seelenzustand, wenn ich dir mal beschreiben darf jetzt, ne, so in dieser Woche. Im Gegensatz zu sonst, weißt du, wenn sie mal ein schlechtes Spiel gemacht haben oder so, wenn sie nicht so performt haben, dann ist man ja irgendwie so erregt und weißt du, ich bin irgendwie nach diesem Spiel, ich bin irgendwie so in so eine, fast in so eine tiefe Depression gefallen, weißt du, so, gut, ist halt so, ne? Also, ist jetzt auch so gegangen oder bin ich da oder liegt das noch an dem Cortison, was ich jetzt noch immer jeden Tag in hohen Dosen
ganz ehrlich, in eine Depression verfalle ich nicht. Das weißt du.
Nein, Depression ist. Nein, du weißt, was ich meine. So eine Gleichgültigkeit, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Ich bin ja so ein Typ. Komm, ich rieche mich dann auch darüber auf. So, wir beide dann ja auch im Affekt, dann schreiben wir uns. Und also letztendlich, irgendwann packt es mich dann auch nicht mehr, weil ich mir denke, das ist halt das, was uns beim BVB kontinuierlich begleitet. Also diese Doofheit, solche Sachen dann wirklich nicht auf den Punkt dann auch noch zu Ende zu bringen. Ja, das hat mich dann schon gestört. Weißt du, gegen Atletico haben sie es hingekriegt, also wirklich bravourös hingekriegt. Und hier hattest du wirklich die einmalige Chance, das nächste Ausrufezeichen zu setzen. So, und dir möglicherweise auch nochmal für die anstehenden schweren Aufgaben, die ja jetzt noch kommen, Champions League Halbfinale, Leipzig etc. pp., da nochmal mehr Selbstvertrauen zu holen und mehr Überzeugung zu holen. Ja, und stattdessen wieder so ein
Ja, aber auch, weil du hast zu Ende zu bringen, das ist das eine, aber für mich viel schlimmer war dieser Anfang. Du erinnerst dich, aber am Anfang, wo ich schon ein paar Minuten geschrieben habe, dass es offensichtlich um die Zahlen 4 und 5 geht, nämlich dass Bayer offensichtlich mehr Willen hat, ihr 45. Spiel in Folge nicht zu verlieren, als der BVB den Willen hat, den vierten statt den fünften Platz zu erreichen. Ja. Und wenn du dir so die Anfangsphase, wenn wir uns dann mal kurz erinnern, ich weiß nicht, ob du es noch im Auge hast, dieses Kurzpassspiel im eigenen 60er, gegen eine Mannschaft, die so fixe Leute hat, die so super hochpressen kann, dann zweimal Kobel, da macht er da so ein Dribbelwahn verfallen. Ja. Da bin ich fast in Oma. Wenn ich da auf dem Platz gestanden hätte, ich kann mich erinnern an früher, dann haben wir unseren Torwart angenommen. Sag mal, bist du noch ganz dicht oder was? Oder das Ding weg, ja? Oder ich meine, da musst du auch dieses Emre Can-Foul da auf der Linie, ne? Also das waren ja alles Dinge am Anfang, wo ich gesagt, sag mal, sind die alle irre? Was machen die denn da, ne? Also das war wirklich unfassbar, ja. Und dann, wenn wir uns jetzt das Ende, dann das Schreckliche angucken, dann dieses Matcher-Gedaddel da kurz vor dem Tor.
Ja.
Mit der Hacke da so ein Ding. Ja. Du führst 1-0, das gibt's doch überhaupt nicht. Nein. Wie komme ich auf sowas?
Ja.
Und dann, na gut, du hast das gesagt, Duran will. Und jetzt noch ein Ding, was ich wieder wahrscheinlich nur gesehen habe. Sonst habe es von noch keinem gehört und ich habe aber noch kein einziges, noch nicht mal eine Idee dazu. Von irgendwo gesehen, gelesen, gehört oder sonst was, ne? Muss ich leider mal unseren Freund Kobel mit ins Visier nehmen. Weil dieser Freistoß, ja, diese Ecke, die zum Tor führte, vorherging.
Ja.
Pass auf, dieser Freistoß ging mindestens, ich habe es mir 10-mal auch in Frame for Frame in der Zeitlupe angeguckt, der ging mindestens einen halben Meter am Tor vorbei.
Ja.
Und ich behaupte, dass ein Torhüter wie Kobel im Prinzip das weiß, dass der nicht ins Tor geht. Weißt du, das ist aber immer eine schöne Show-Einlage. So eine, also nochmal, ich sage jetzt nicht, dass er das bewusst gemacht hat, aber normalerweise in der Situation nehme ich die Hand da weg und lass den Ball ins Ausgehen. Mhm. Ja, der ging nicht knapp am Tor vorbei oder so. Das war ein Freistoß aus, weiß nicht, fast 25 Meter an der Mauer vorbei, der hat abzuspringen. Eigentlich spürt er das. Ich sag mal, ich glaube, dass das spürt. Das ist so in diesen Torleuten drin, das weiß ich, ne? Das war mal kurz vor Schluss nochmal eine Riesenchance. Aber auch da hätte er das Händchen weghalten können, ne? Mhm. Also nochmal, kein Fehler von Kobel, kein Vorwurf. Aber das sind alles vielleicht so Kleinigkeiten, oder das, wenn das Köpfchen doch eingeschaltet hätte, vielleicht hätte man es sparen können. Also, wie gesagt, alles natürlich, wie gesagt, Einzelaktionen, aber ja, am Ende steht dieses 1-1 eben da, ne? Und das ist eben tragisch, ne?
Ja, zumal.
Und vor allen Dingen, ein Satz noch, und vor allem, wenn du dann noch siehst, ja, auch das Spiel Werder gegen Stuttgart, du erinnerst dich,
unsere lieben
Werderaner, die sind aus dem Abschiedsspiel, schlagen vorher Stuttgart 2-1, das heißt nicht nur, dass ich rausgehe und den deutschen Meister, der jetzt wahrscheinlich nur gefeiert hat, schlagen muss, um diesen vierten Platz da in die Nähe zu kommen. Ich kann sogar bei einem Sieg auch noch zusätzlich Stuttgart richtig in Bedrängnis bringen für die letzten Spiele. Hier haben nämlich noch ein paar richtige Knaller noch im Programm, ja. Also noch als Zusatz, weißt du, also als letzte Zusatzmotivation. Sag, boah, Leute, jetzt, wenn wir die noch weghauen, dann sind wir denen auf den Fersen, ne? Dann kriegen die auch noch Druck. Dann haben wir zwei Optionen, den vierten Platz zu kriegen, ja. Ja. Auch null. Nix. Ja. Also
so ist das
alles, also so viele Kleinigkeiten, wo ich alles sag, weiß ich auch nicht.
Wie hat's der Torhüter der Leverkusener formuliert, Lukas Radetzky? Ich habe mich zusammengerissen. Ich hatte irgendwie, was hat er gesagt? Ich hatte nur 20 Bier. Ja. Ja. Also,
aber kein Kölsch, oder? Weil er so Kölsch getrunken hat, dann sind sie verloren wahrscheinlich. Ne?
Ja. Ja, und dann hast du aber gesehen, Michael, als die Leverkusener dann doch noch den Ausgleich erzielten und das Spiel wurde abgepfiffen oder auch als sie den Ausgleich erzielten, dann hast du wirklich gesehen, was diese Mannschaft momentan so unfassbar stark macht. Welche Energie, die sind deutscher Meister, das ist für die sowas von Schnuppen egal, ob die jetzt in Dortmund 0-1 verlieren oder 1-1 spielen oder 0-5 einen auf den Deckel kriegen. Eigentlich ist es Schnuppen egal. Die stehen im Halbfinale der Europa League, stehen im Pokalfinale, können Trippelsieger werden. Aber da, welche Energie, welche Mentalität sich da wieder gezeigt hat und entladen hat und wie dieser Xabi Alonso auf einmal wie ein Vulkan da ausgebrochen ist, weil er natürlich genau das verinnerlicht hat. Der ist gallig und das ist eben genau der Unterschied zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Leverkusen ist nach wie vor, obwohl die schon Meister sind, sind die unfassbar gallig. Unfassbar gallig auf den Moment, auf den Erfolg, auf den Nimbus der Unbesiegbaren, auf diese Serie. So, und beim BVB hast du, stehen wir im Champions League Halbfinale, fünfter Platz wird reichen, gehen wir mal da in dieses Spiel. Und dann bin ich eben bei dir. Und dann hast du wirklich fast nur Mats Hummels, der es begriffen hat.
Ja, aber ich hatte es ja, ich hoffe, du hast es noch so ein bisschen im Kopf, was ich letzte Woche so von mir gemacht. Ich habe ja gesagt, dass diese Mannschaft, dass diese Zusammensetzung, dieses Gesamtkonstrukt mit allen offensichtlich, mit dem Trainer, mit dem Staff, mit den Spielern.
Ja.
Pass auf, das sind Sonderaktionen, das sind Sonderereignisse, die kannst du nicht planen.
Ja.
Ich habe mal in meine eigene Karriere zurückgeblättert. Ich hatte auch zwei so Saisons. Eine bei Borussia Dortmund, da hatten wir auch eine Mannschaft, wo du jetzt gesagt hast, ja, ne, wo wir dann ins Endspiel gekommen sind, da in den UEFA Cup und so weiter, oder wo wir den zweiten Platz dann erreicht hatten, ja. Das war so Mannschaften, weißt du, da, das war alles automatisch, du musstest nichts machen, es lief alles intern, weißt du, die Menschen, ich meine, du hast 20, 25, 30 Leute zusammen. Da passt alles, da brauchst du dich nicht motivieren. Es läuft eigentlich, weißt du, jeder motiviert sich gegenseitig, es gibt keinen Stress, man hat denen das Ziel erkannt und so. Und das hast du halt nicht so oft. Das hatte ich halt noch einmal in Bremen, als wir mit unserer Oldie-Truppe da fast deutscher Meister geworden sind am letzten Spieltag, ja, wo auch irgendwie alles passte, ja. Das, und ich meine, das kannst du nicht steuern, ne? Also das, ich glaube auch nicht, dass Leverkusen das jetzt nächstes Jahr so wiederholt. Also das, weil es wird ja jetzt schon wieder Veränderungen geben, auch da wird ja schon wieder jetzt mit Kauf und Verkauf und so weiter. Also das sind einmalige Konstellationen. Das hatte ich ja letzte Woche schon irgendwie fast befürchtet. Ne?
Ja.
Aber ich meine, auch solchen Mannschaften kannst du natürlich wehtun. Und ich bleibe dabei, ich hatte es ja gesagt, wenn du den von Anfang an mal auf die Füße getreten wärst, wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck ein paar Mal, ja, und Stress gemacht hättest und die so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hättest, ich glaube, die Chance wäre größer geworden, dass die dann auch irgendwann nach 25 Minuten gesagt hätten, ach komm, scheiß drauf, ey, lass uns doch gesund das Finale erreichen oder so. Ne? Also ja, im Nachhinein sind wir alle schlauer. Gut, jetzt komme ich nochmal zu deiner Duranville-Einwechslung. Edin Terzic, da sind wir jetzt auch alle schlauer. Gut, ich hätte wahrscheinlich auch eher dann Süle gebracht,
um das Ding irgendwie
zu retten.
Ja, klar.
Aber ich meine natürlich, ja, aber der Ansatz, den er hatte, Duranville vorne, pass auf, ist ja auch ein Ansatz, ne?
Ja,
das muss man ja sagen. Ja, hinterher sind wir natürlich alle schlau.
Mach das gegen den VfL Bochum von mir aus. Aber doch nicht gegen Bayer Leverkusen, ehrlich.
Ja, nein, also wie gesagt, ich bin ja bei dir. Ich hätte natürlich auch lieber da noch einen reingestellt, der auch kopfballstark ist.
Ein Spieler, der ein ganzes Jahr lang, also das muss ja ein mega talentierter Junge sein, aber der hat das ganze Jahr nicht gespielt. Der hat immer wieder, der ist komplett ohne Rhythmus. Der hat immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, dosiert eingesetzt und. In so einer Phase fand ich komplett falsch. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie gesagt, ist alles in Ordnung, aber meine Güte, da muss aber noch unfassbar viel lernen. Xabi Alonso hätte das nicht getan.
Nein, das glaube ich auch. Aber der hat dieses Problem auch nicht, ehrlich gesagt.
Nein.
Ich meine, wenn du siehst, dass der fünf Mann durchgewechselt hat, dass er seine besten Spieler erstmal draußen lässt, das ist ja auch schon mal der Blanko.
Ja, und dann kommt Florian Wirtz wieder. Ich habe im Übrigen am Samstagabend, mittlerweile ist das ja spät, ne, das aktuelle Sportstudio, ich habe da dann doch mal ausgehalten und durchgehalten, alter Mann, ne, kurz vorm Schlafen gehen, und habe mir dann noch gegeben, den Manager von Bayer 04 Leverkusen, Fernando Caro, ja, und habe da sehr aufmerksam zugehört. Fand, der Mann hat ja eine sehr spannende Vita, ne, kommt ja aus der freien Wirtschaft, ne, und hat jahrelang sehr erfolgreich für Bertelsmann und Co. gearbeitet, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, war aber von vornherein immer auch ein Fußballaffiner, war auch mal Sportjournalist so ein bisschen nebenberuflich vor ganz, ganz vielen Jahren. Und dann ist er ja auch gefragt worden, wie ist das denn mit Alonso und seit wann haben sie denn auf dem Zettel? Und dann hat er erzählt, den hätten sie schon lange auf dem Zettel. Simon Rolfes hätte sowieso die Aufgabe, kontinuierlich einen Trainerzettel zu führen. Ja, also man will ja immer vorbereitet sein. Und dann ging es auch um die Spieler. Und dann kamen wir zu dem Thema, ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, wie ich es beschreibe. Aber dann kamen wir zu dem Thema, dass er doch relativ deutlich gesagt hat, pass mal auf, da sind wir wieder bei dieser Mentalitätsgeschichte. Bei uns geht's darum, Spieler zu finden, die nicht nur auf dem Platz funktionieren, sondern die auch außerhalb des Platzes eine ganze Menge anzubieten. Er hat jetzt nicht gesagt, wir verpflichten keinen dummen Spieler. Ich weiß, was du meinst. So, ne? Wir verpflichten keinen dummen Spieler oder keine arroganten Spieler oder keine Spieler, die sich nicht wirklich im Leben zurechtfinden. Aber so ein bisschen hat er das gemeint. Also es ging in erster Linie so um das Thema Sozialkompetenz. Ja, so dass zwischen den beiden Ohren noch ein bisschen mehr ist als PlayStation und die eigene Nase. Ja, ne? So, und jetzt Punkt an der Stelle. Ich bin ja jemand, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde, einem Spieler tut's gut, Ja, so, und dann sind wir wieder bei Mats Hummels. Gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Es gibt Menschen, die sagen, bei einem Spieler reicht Spielintelligenz. Mehr Intelligenz ist da
das
nicht.
Das gibt es auch, ja.
Ist da nicht vonnöten. Ich bin ja ein Freund davon zu sagen, da darf auch durchaus im Kopf ein bisschen mehr passieren.
So. Absolut. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich mir auch schon viel Gedanken drüber gemacht habe. Ich kenne diese Jungs jetzt ja nicht.
Nein.
Nein. Aber was wir in den letzten, und ich rede jetzt nicht von dieser Saison,
nein,
was wir in den letzten Jahren festgestellt haben,
ja,
dass da doch immer wieder welche dabei waren, sagen wir mal, wo schon bei einem ersten Gespräch eigentlich ein großes Fragezeichen aufleuchten könnte, ob er denn zu den hellsten Kerzen auf der Torte zählen könnte. Und da hat man tatsächlich den Eindruck, dass so ein paar dabei sind, wo das eben nicht der Fall ist. Ne? Und ich rede nicht von Grundintelligenz, sondern ich rede vom Verhalten, von Darstellung.
Genau.
Ja, wir haben ja schon oft auch über diese ganzen asozialen Medienauftritte und also dieses ganze Nebentheater. Ich meine, schauen wir mal zu Bayern. Ja? Das ist ja das Mega-Ding gewesen dieses
sicher.
Jahr.
Sicher.
Und übrigens von diesen Leverkusener Spielern weiß ich nichts.
Ja, vielleicht beschäftigen wir uns nicht intensiv damit genug, aber bei den
Bayern... Ja, ich habe es aber versucht, aber ich habe trotzdem nichts gefunden.
Siehst du?
Weißt du, die finden ja nicht statt in der Öffentlichkeit. Und wenn sie nicht, glaub mir, ich meine, da kennen wir doch unsere beliebten Zeitungen, sei es das Kicker oder wenn da mal was wäre, da wäre schon was aufgeploppt. Also es ist ja nicht so, dass die sich da jetzt von der Mannschaft die Journalisten unterdrücken lassen oder so. Ne? Also, pass auf, es läuft da einfach. Und ich glaube, dass das tatsächlich, das spricht so wichtigen Punkt an, den ich auch schon seit Jahren eigentlich so, dass sie immer irgendwie zwar talentierte Jungs reinholen, aber am Ende zeigt sich doch, dass da irgendwie doch, sagen wir mal, Defizite in dieser, ich sag mal, Persönlichkeitsausbildung fehlen. Mhm. Ich meine, klar, es sind oft junge Spieler, das ist natürlich, muss man auch sagen beim BVB, die holen ganz junge, ja, die sind noch in der Entwicklung, aber dann muss man sie eben enger an die Hand nehmen oder öfter in den Arsch treten oder wie auch immer. Ne? Und wenn sie es gar nicht verstehen, dann müssen sie weg. Ne? Und das war übrigens auch natürlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, auch bei unseren Kommentatoren, komischerweise, also diese Woche war auch irgendwie eine Depression. Es war also sehr, sehr ruhig. Es hat sich eigentlich keiner aufgeregt groß über dieses Spiel. Das Megathema war eigentlich... Adeyemi, ne? Und zwar auch sehr differenziert.
Ja,
auch,
ich meine, ich habe es ja auch vor unserem letzten Podcast relativ krass angetextet. Ne? Du hast ja in der vergangenen Woche gesagt, also wäre dir ganz lieb, wenn sich in Zukunft jemand anders mit dem herumärgern würde und nicht mehr der BVB. Wir haben da ja auch eine Steilvorlage geliefert in der vergangenen Episode, ne?
Ja, es war nicht bösartige Kommentare, aber es war tatsächlich so, dass es passt einfach nicht, ja. Und also hier zum Beispiel Tumain kann ich nur empfehlen, also einen ganz langen, wunderbaren Kommentar, den ich voll unterschreibe. Und das zog sich quer durch die Kommentare, die übrigens auch diesmal nicht so viele waren. Und wie gesagt, die waren auch alle deprimiert, glaube ich,
mit
dem Spiel. Es hat gar keine Lust gehabt, sich irgendwie aufzuregen. Übrigens in diesem Zusammenhang auch Grüße nach Ostfriesland zu Matthias Janssen. Ja. Vielen Dank für deinen Daumen hoch. Aber auch da ging es um dieses Thema. Ach nee, da ging es um meine Foulspielerei. Da hat sich nur einer drum gekümmert. Egal. Also aber alles andere, ja, sei es Porto-Affe oder Dortmunder Jung Martin, alles überall Adeyemi. Und nochmal, nicht bösartig, sondern einfach mit der Feststellung, es passt offensichtlich nicht. Ne?
Ja.
Und es ist ja genau der Kontext, den du angesprochen hast.
Ja.
Ne? Da muss man irgendwann auch sagen, pass auf, wir müssen auf Mentalität, auf wie soll man sagen, Kameradschaft darf man ja heute davon das auch noch sagen.
Ja, warum denn nicht? Natürlich,
auf, ja, alles gut. Ja, auf, ich meine, guck dir Marcel Sabitzer an, guck dir Riasson an, guck dir Marzen an. Ja, das sind richtige Entscheidungen.
Das waren genau die Namen, die mir jetzt auch sofort einfallen würden.
Ja.
Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Ian Marzen kann ich zu wenig einschätzen, aber der scheint ja auch ein bescheidener Junge zu sein. Mats Hummels und wenn er nicht anfängt, Fußball zu spielen, Gregor Kobel. Ja, so, ne?
Ja,
so, das sind so diese Typen, wo ich sofort dabei bin und sagen würde, genau, das sind die vorneweg Maschinen. Jetzt könnte man natürlich als Kader Zusammensteller sagen, das muss ja wohl reichen. Ja, aber es reicht eben nicht. Also es ich finde, es reicht eben nicht, da brauchst du noch mehr von. Also Mentalitätsmonster, geschickte Spieler, interessante Typen. Ja, hier draußen stehen sie im Übrigen vor der Scheibe, irgendwie 5 Leute und wollen was von mir, die ignoriere ich jetzt einfach mal vor der Studioscheibe, ne?
Ja. Und es müssen nicht immer die Besten sein. Ich meine, ich blicke mal auf mich zurück. Ich war ja nun wirklich nicht der Beste, verstehst du?
Ja.
Aber
das ist Haltung.
Ich habe es versucht, ja, genau. Und zwar so viel wie es ging. Ja. Und natürlich war ich eher mit technischen Fähigkeiten nicht so gesegnet. Aber ich meine, das siehst du ja bei wir haben ja jetzt Riasson, ist ja jetzt auch kein Zauberer.
Nee.
Ja, aber der geht rein, der macht das Ding und dann ist er torgefällig und macht selber Tore und haut sich dazwischen und ist gallig. Wenn du mal eine Close-Aufnahme mal irgendeine Aktion, dann siehst du ja förmlich, wie bei dem da die Hasskappe auf hat.
Mentalität.
Und da musst du eben eine gesunde, ich meine, damit, nur mit so Spielern kommst du auch nicht klar, aber du musst halt eine gesunde Mischung musst du irgendwie zustande kriegen. Ja? Und das scheint mir tatsächlich auch im Moment das größte Problem zu sein. Es gibt ja sonst keine Erklärung, wenn du das anguckst. Ne?
Ja, du siehst ja,
weil sie können es ja, theoretisch. Genau,
wollte ich gerade sagen. Du siehst ja, dass sie es immer wieder abrufen können, aber ist ein Spieler der Richtige für dich, für den Verein, wenn er zwar enormes Potenzial hat, aber immer wieder Probleme hat, sich so zu motivieren, dass er es auch rausfackelt. Ne? Das Potenzial.
Ja. Gut, aber nochmal, da muss man jetzt auch wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, dass bei Verhandlungen, ja, wenn du Spieler beobachtest, ich meine, das macht der BVB auch, die beobachten auch Trainer, weil du sagst, die haben die Trainer beobachtet. Diese Listen haben alle Vereine
von
Trainern und so, ja, also da kannst du mal ganz sicher sein. So, aber wenn du so einen Spieler natürlich hast und dann hast du so einen, vielleicht einen 19-Jährigen beobachtest, du, nein, der ist noch nicht ausgebildet, ja. So, dann, ich habe es ja eben schon mal gesagt, da jetzt eine abschließende Persönlichkeitsbeurteilung zu machen, ist wahrscheinlich schwierig. Dann hast du noch die geisteskranken Berater damit rumlaufen und die Eltern, die da dazwischen, verstehst du? Das sind ja auch Einflüsse, die ja auch auf diese Spieler wirken. Und die kannst du denen ja nicht wegnehmen.
Nein.
Ja? Aber du kennst diese Leute nicht von 2, 3, 4 Mal Treffen, ja, und auch nicht von den Geschichten.
Genau.
Ja? Und dann muss es irgendwie passen. Das ist nicht so einfach, deswegen ich sage auch, das wird jetzt auch den auch Bayer Leverkusen nicht jetzt Jahr für Jahr gelingen, aber
nee.
Der BVB hat jetzt halt schon ein paar Mal doch ziemlich daneben
gelegen
in den letzten Jahren.
Geht ja schon los jetzt bei Bayer Leverkusen. Ne? Jonathan Tah wird von den Bayern angequatscht. Ja? Die Bayern machen wieder das, was sie am besten können.
Ja.
So irgendwie Verwirrung stiften bei den potenziellen Gegnern und natürlich auch die besten Leute abwerben. Ist ja auch vollkommen legitim und Co. Nee. Aber was heißt das denn jetzt? Also ich komme gleich eben im Übrigen noch zu der Personalie Lars Ricken und Sebastian Kehl. Machen wir gleich. Aber lass uns doch mal lass uns mal auf den BVB jetzt noch einen Deckel machen für dieses Wochenende. Es geht jetzt gegen Leipzig.
Ja.
Wer ist gesperrt?
Gesperrt und Matze sind gesperrt, leider Gottes.
Ja, yippie-yay, dafür kommt Adeyemi zurück. So. Und
musst du auch lachen.
Ja, super.
Willst du hören, wie es aussieht? Schlecht sieht es aus.
Ja.
Ja, ganz schlecht sieht's aus, ehrlich gesagt.
Ja, aber das willst du doch nicht. Das willst du doch nicht gebrauchen vor diesem Champions League Hinspiel nächste Woche.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, dass dieses Champions League Spiel auch noch nächste Woche ist. Aber jetzt hast du Leipzig und ehrlich gesagt, ich versuche sämtliche Statistiken so hinzufälschen, dass es gut aussieht. Die gibt's im Moment hier nicht in diesem Spiel gegen Leipzig, ehrlich gesagt. Also die letzten 5 Spiele übrigens gegen Leipzig. Da war ein Sieg dabei.
Ja.
Das war das vorletzte Spiel zu Hause. Und dann gab es übrigens 4 Niederlagen. Unter anderem 4-1 zu Hause, 3-0 in Leipzig. Das letzte Spiel, 3-0 in Leipzig verloren. Das Hinspiel, 2-3 verloren. Das war dieses unglückliche Ding, rote Karte Hummels, so erinnert sich. 15. Minute mit dieser 16er-Entscheidung da. Und dann Eigentor Benzibaini, haben sie sich ja auch. Also da hast du jetzt erstmal so spontan als Spieler, als aktueller Spieler, so nicht die besten Erinnerungen an Leipzig. Das ist Punkt 1. Dann, wenn du die Spiele von Leipzig, die letzten acht Spiele, 2, 4, 6, 7 haben sie sehr gut performt. Das letzte verloren vor 8 Spielen gegen Bayern, 1-2 in Bayern, Siegtor 90+1 Kane, also auch da gut gespielt. Ja, dann haben sie gegen Real Madrid, du erinnerst dich, in der Champions League, auch wirklich mit Pech, 90+1, wer war das da noch, auf der Latte, also da hätte es auch Verlängerung gehen können, also die haben einen guten Lauf, einen richtig guten Lauf. Ja. Und übrigens, Trainer ist Marco Rose, der übrigens viel gescholten, ne? Marco Rose. Ja? Und am, übrigens am 21. Spieltag war der BVB Vierter, ja? Mit 40 Punkten und plus 17 Toren. Und Leipzig Fünfter, 3 Punkte zurück und ein Tor besser. Jetzt, 9 Spieltage später, ist Leipzig 2 Punkte vor, und jetzt hör genau zu, und 12 Tore besser.
Ja.
Also die sind, die haben einen richtigen schönen Lauf.
Okay.
Da ist übrigens alles fit. Die haben Openda mit 23 Treffern übrigens. Mhm. Ja, so viel haben übrigens Füllkrug und Malen zusammen gerade. Und Malen wird wahrscheinlich noch nicht mal spielen.
Richtig.
Und dann haben die aber auch so Spieler wie diesen Šeško, verstehst du? Ja. 20 Jahre, 10 Tore.
Ja.
Xavi im Mittelfeld, 7 Tore.
Ja.
Paulsen, der ab und zu 5 Tore. Und dann guck mal unsere an. Da hast du dann Moukoko 3, Adeyemi 3. Gut, die haben alle nicht so viel gespielt, aber...
Ja, aber zu Recht nicht gespielt.
Ja, na gut, hast du Brand natürlich mit 6 auch dabei, aber die kommen auf 23, 10, 7 kommen die nicht, ne?
Richtig,
also das ist, da ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, ne? Und dann spielt der BVB wahrscheinlich, ich habe mir gerade mal die voraussichtliche Aufstellung hier, das Kicker angeguckt, Kobel, dann vielleicht mal Süle hinten rechts, Hummels, Schlotterbeck, Rüerson muss von rechts auf links rücken, weil Marzen ja gesperrt ist, Sabitzer, Özcan im Mittelfeld, defensiv, Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug. Sancho auch zuletzt abgetaucht, ne? Also, und von
komplett. Komplett abgetaucht. Ja,
von dem war gegen...
Übrigens auch unser Julian Brandt,
der
so viel gelobte auch.
Oh,
gut, beim Tor hat er, das Tor hat er super vorbereitet, das muss man sagen, damit der Hacke, das war klasse. Aber in dem Spiel hast du ihn nicht gesehen.
Nein, und da sind wir wieder beim Thema Physis, da sind wir wieder beim Thema Einstellung, Motivation. Wir sagen immer wieder, ist doch eigentlich ein intelligentes Kerlchen. Warum er das nicht hinkriegt, das kontinuierlich abzurufen, dann gegen seinen ehemaligen Verein, da hätte er erst recht mal zeigen können, ey Freunde.
Ja, das kommt auch noch eine Motivation.
Meine Güte, meine Güte. Gut, also, was machen wir? Machen wir einen Strich drunter und sagen, Borussia Dortmund kann froh sein, wenn es da maximal einen Unentschieden gibt und sie nicht den irgendwie eine Reise kriegen, oder was machen wir daraus?
Ja, also, ich meine, wir können ja nur die Ereignisse der Saison jetzt wieder auf dieses Spiel projizieren und dann sagen, wir hoffen, dass sie den Champions-League-Tag erwischen. Ne?
Ja.
Was natürlich im Hinblick auf das tatsächlich stattfindende Champions-League-Ereignis ein paar Tage später auch schon wieder gewisse Zweifel aufkommen lässt bei mir. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Ja, dass der eine oder andere vielleicht dann doch vielleicht nicht so an die Mannschaft denkt oder sonst eher an sich und denkt, ach, ne, lieber... Also mittlerweile will ich nichts ausschließen, sagen wir es mal so. Ne? Aber andererseits, also nochmal, ich finde es besser, gegen Leipzig zu spielen vor so einem Champions-League-Spiel, als gegen
Darmstadt.
Darmstadt 98, ganz ehrlich. Ne? Weil da ist die Chance, dass du da erstmal nur die 70% abforderst, ist größer. Also die Motivation jetzt gegen Leipzig was zu zeigen, ist sicherlich wichtig. Und ich meine, auch wenn du noch, ich sag mal, Tabellen anguckst, Heimtabelle ist Leipzig übrigens auch mal in der Heimtabelle, glaube ich, ich habe 33 Punkte, ist an vierter Stelle, BVB hat 27. Aber der BVB ist auswärts Tabelle Zweiter mit 30 Punkten. Mhm. Also von daher hält sich einiges in Grenzen. Also, aber ich kann die Statistiken durchleuchten, wie ich will. Also statistisch fällt mir jetzt nicht so viel ein, was für einen Sieg reicht. Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich habe es gerade gesagt, Leute, zeigt das Champions-League-Gesicht, sonst sehe ich schwarz, ehrlich gesagt.
So ist das. So. Jetzt machen wir noch die Personalie. Lars Ricken wird es und nicht Sebastian Kehl.
Ja.
Ja, Michael.
Was soll ich sagen? Ist natürlich überraschend, weil er ja überhaupt nie in der Diskussion stand, glaube ich, der Lars. Ich habe ja sogar mit ihm zusammengespielt, als 17-Jähriger war, glaube ich, noch mal ein Jahr oder zwei, wenn ich mich recht erinnere. Ist jetzt auch schon lange her. Ja, also ich...
Es hatte sich angedeutet.
Ja,
ich meine, also, hinterher ist man immer schlauer, aber in Dortmund hatte es sich angedeutet.
Ja, ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Ich meine, wir sind ein Club irgendwie doch, der noch so ein bisschen die Historie im Auge hat, der auch eigene Leute
erzählt. Was dagegen spricht, ist, dass du dem amtierenden Sportdirektor mit einem Vorschlag einmal vor den Kopf haust. Das spricht dagegen. Kehl wollte es werden. Der hat sich aktiv darum beworben,
aber
der, mit Nachdruck.
Ja, ich weiß, aber ich meine, nichts anderes habe ich ja die ganze Zeit eben gesagt. Es sind ja in den letzten Jahren, ich habe es ja gesagt, Spieler geholt worden. Einige waren dabei, da war er nur auch beteiligt. Besonders mal, da gebe ich mir jetzt nicht die Schuld dran, um Gottes Willen. Aber, und das, da jetzt komme ich zu Lars Ricken, dem wiederum nachgesagt wird, und das habe ich auch schon selber gehört, ich habe ja auch, ist schon länger her, aber auch schon mal Kontakt gehabt, also der wirklich ja auch gerade aus diesem Bereich kommt, Nachwuchs, ja, vielleicht auch diese Spieler, vielleicht auch die Mentalität. Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich mal husten.
Ja, du rauchst so viel, Junge.
Ja, das kann sein. Der in diesem Bereich, jetzt rauche ich gerade, der in diesem Bereich natürlich jetzt unendliche Erfahrungen gesammelt hat, auch mit sehr positiven Überraschungen und so weiter. Und vielleicht wird dem auch dadurch, genau was du angesprochen hast, vielleicht Rechnung getragen. Ne? Das könnte schon auch sein. Ich glaube aber, ganz ehrlich, dass objektiv betrachtet auch tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, durchaus vieles für Lars Ricken spricht. Mhm. Ich meine, es wird dabei bleiben, dass der BVB mit jungen Spielern junge Spieler holen muss, um sie dann teuer zu verkaufen. Mhm. Das wird sich erst auch in der Zukunft nicht groß ändern. Mhm. Und ich meine, mit dieser Vorgeschichte, mit diesen Erfahrungen, die Lars jetzt gerade im Jugendbereich gesammelt hat, sehr erfolgreich gesammelt hat. Und ich meine nochmal, wir können seine Arbeit, seine tägliche nicht beurteilen, aber man hört wirklich nur Gutes von ihm.
Insofern. Du, ich sehe das ja auch.
Also,
ich
da sehe ich da schon auch einen logischen Schritt, ja. Ohne dass ich jetzt
ich habe das auch
sagen möchte, dass Aki Watzke da jetzt direkt in irgendwelche Transfers mit eingebunden werden
müsste. Also ich habe das ja auch, die Frage habe ich dir ja auch vollkommen wertfrei gestellt. Klar ist, wie gesagt, dass Sebastian Kehl es mal einmal mit dem Vorschlaghammer gekriegt hat. Ja, und der hätte sich das sicherlich anders vorgestellt. So, jetzt ist ja die spannende Frage in der Pressemitteilung zur Beförderung von Lars Ricken stand ja auch, dass sich Lars Ricken dann im Sommer, stand explizit drin, muss man doch eigentlich gar nicht erwähnen, aber es stand da explizit drin, dass sich Lars Ricken im Sommer mit Sebastian Kehl zusammensetzen werde, um über dessen Vertragsverlängerung zu sprechen. Das fand ich schon ganz spannend, so diesen Passus da reinzuschreiben, weil der Vertrag von Sebastian Kehl läuft ja noch. Also warum schreiben sie das denn da rein? Warum schreiben sie das denn da rein? Um sofort zu signalisieren, jetzt muss sich Sebastian Kehl überlegen, ob er dann weitermachen will bei Borussia Dortmund und Lars Ricken als seinen Chef akzeptiert. Also irgendwie war das ja so ein kleiner Hinweis und so ein kleiner Wink, ne, an der Stelle.
Ja, gut, also das sind natürlich, gut, die Dinge haben natürlich nur in Anführungsstrichen entfernt mit dem Fußball, weißt du, was ich meine, nicht mit dem Spiel als solchen zu tun. Mhm. Und was da immer so, ich meine, du bist auch in der Firma.
Ja,
du weißt doch, in Firmen, da geht's,
da ich weiß, wie das funktioniert. Hin
und her geschachert, genau. Und da gibt's, wird beleuchtet und gemacht, der eine, der andere ist eher ein Kumpeltyp, der will lieber eine gleiche Ebene, der andere hat lieber eine Hierarchie drin. Ja. Das sind alles Dinge, die können wir leider von dieser Stelle aus nicht beurteilen. Aber natürlich hast du recht, dieser Hinweis gibt zumindest mal Anlass, wieder sich den einen oder anderen Gedanken zu machen.
So, und dann ist ja schon durchgesickert, aber ich weiß gar nicht, also Sebastian Kehl hat sich ja noch gar nicht dazu geäußert, zu dieser Nichtberücksichtigung. Also ich weiß, dass er, erinnere dich, ich hatte ihn im Januar hier und da hat er ja nun relativ klar und deutlich seinen Anspruch formuliert, ne? Also dass er das für sich als logischen weiteren nächsten Schritt sieht, ne? Diese Position zu übernehmen. So, jetzt hat er diesen Schritt nicht bekommen und mit Lars Ricken sitzt ihm jetzt einer vor der Nase, der noch ein paar Jahre hat bis zum Rentenalter. Der könnte das jetzt 20 Jahre lang mal machen. So, das heißt, im Prinzip kommt er an dem nicht vorbei. So, dann kann er sich jetzt entweder fügen, ja, und mit seiner Rolle als Sportdirektor, die ja beileibe keine schlechte ist, ne? Also Michael Zorc war
Verantwortung.
Ja, also Michael Zorc war ja nun ganz, ganz viele Jahre lang erst Sportmanager, dann Sportdirektor. Also auch mit der Rolle kommt man ja sicherlich gut klar. Ja, oder er muss für sich dann irgendwann sagen, okay, wunderbar, der BVB wollte mir diesen Schritt nicht zutrauen, dann muss ich mir diesen Schritt an anderer Stelle zutrauen. Und ja, das wäre ja eine Möglichkeit, ne?
Absolut, absolut. Mhm. Ja. Wobei nochmal, auch Kehl, möchte ich da jetzt auch gar keine Vorwürfe, also wie gesagt, wir haben das ja eben ausführlich besprochen. Ich meine, es ist halt nicht einfach beim BVB immer diese Sachen, junge Spieler holen, verkaufen und das, immer doch unter gewissem Druck und gleichzeitig auch Leistungszwang. Es ist nun mal so, ja, das ist schon auch eine schwierige Rolle. Und ich meine, es ist sicherlich nicht so, dass er komplett gescheitert ist, aber du hast recht, wenn dich plötzlich einer links überholt, musst du dir die Frage stellen, vielleicht, wenn es nicht schon besprochen ist, ja, akzeptiere ich das für mich, ja, oder werde ich jetzt in den Arsch getreten?
Klar, weißt du was?
Und dann kann ich die Entscheidung treffen.
Ganz ehrlich, also auch aus Nee, also auch, ich will jetzt nicht, nee, ich versuch's zu umschiffen. Nee, aber es kann ja wirklich eine logische Entscheidung sein. Es kann ja auch für, es wäre eine Idee für Sebastian Kehl zu sagen, ah ja, komm, dann ist es halt so. Und ich gebe jetzt hier bin ich gut aufgehoben, lass den anderen da ganz weit oben stehen und hier mache ich meinen Job. Ja, da muss er sich natürlich an dem Punkt wirklich mal selbst hinterfragen und sagen, so, was macht meine Persönlichkeit, wie bin ich aufgestellt, was traue ich mir zu und ah nee, das ist mir zu wenig, die verkennen hier meine Möglichkeiten, also gehe ich. Oder ich sage, ach nee, damit tun sie mir vielleicht doch sogar noch einen Gefallen und dann bleibe ich lieber in der Funktion, in der ich aktuell bin. Ne?
Ja, ja. Ich meine, die kennen sich ja auch. Es ist ja nicht so, dass Lars Ricken und Sebastian Kehl sich nicht kennen.
Nein. Die kennen sich also sehr gut.
Ja, ich meine auch von den Typen her kann ich mir
jetzt kennen sich sehr gut. Lars Ricken kennt im Übrigen Matthias Sammer auch sehr gut.
Ja, die kennen sich alle gut. Vielleicht ist es ja manchmal gut, sich nicht so gut zu kennen. Man weiß es nicht. Dann kommen mal neue Ideen rein. Das hat es ja auch schon gegeben.
Ich glaube, Lars Ricken und Matthias Sammer haben auch schon mal das Doppelzimmer zusammengeteilt. Und dann hat Matthias Sammer Lars Ricken mit seinem deutschen Schlager genervt. Ja, mit Nicole damals. Und Lars Ricken hat dann irgendwie andere Musik aufgelegt. Ich glaube, so war es. Ah, ihr Lieben, ihr merkt es. Es bleibt immer wieder spannend. Ja, der Fußball schreibt wunderbare Geschichten. Ja. Und wir hoffen, dass in der nächsten Woche der Grundstein gelegt wird für eine fantastische Geschichte. Ja, für eine wirklich fantastische Geschichte. Da ist das Champions League Halbfinal Heimspiel gegen Paris Saint-Germain. Und da bin ich dann ja wieder auch so ein Typ. Da ist mir das doch vollkommen egal. Eigentlich ist mir vollkommen egal, was die da gegen Leipzig machen. Ja, also weil.
Ja. Das nächste Spiel ist das Wichtigste.
Ja, das ist ja das. Ja, 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 ja. Ja. Ne? Also, ja. Also eigentlich bin ich davon überzeugt, dass wir dann, wie du dann ja das auch sagst, dass wir dann da einen ganz anderen BVB erleben oder den Gala vor dem BVB erleben können in der kommenden Woche. Ja?
Am liebsten schon am Wochenende.
Am liebsten schon am Wochenende. Wäre nicht schlecht, um sich in Stimmung zu bringen. Ja, und vor allen Dingen, damit die Mannschaft auch da richtig in die Spur kommt für das Heimspiel gegen Paris Saint-Germain. Aber wir werden es sehen. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt könnt ihr gerne mitdiskutieren und sagen, so Kehl, Ricken, richtige Entscheidung. Wird's was für den BVB in Leipzig? Woran hapert es aktuell? Und wie wird's für den BVB gegen Paris Saint-Germain? Bitte kein Angsthasenfußball. Ja, oder Saint-Germain?
Ja, Saint-Germain.
Ja.
Super, Herr Français,
so. Ah, ein petit peu. Also hinten zwei BVB-Busse dann vors Tor stellen. Ja, aber vorne bei potenziellen Entlastungsangriffen bitte nicht fahrlässig die Kugel wieder vertändeln.
Ja, bitte und ja? Gregor, bitte keine
Dribblings und nehmen. Bitte, genau, und bitte am 16er auch mal rustikal den Ball klären. Ne?
Ja.
Das wäre doch mal was.
So wie früher.
So wie früher. In dem Sinne. Dann,
ihr Lieben, also kommt alle aus der Depression, weil wir freuen uns weiter über eure tollen Nachrichten. Es lohnt sich auch diesmal wieder Kommentare zu lesen.
Absolut.
Ich freue mich. Und dann drücken wir mal die Daumen am Wochenende.
Na? Und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Macht's besser. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?